2. Dezember 2018. Am Ende dieser langen Reise ist viel passiert. Wir sind wieder in Berlin, aber es gibt einen Menschen, mit dem ich mich schon per Augenzwinkern in Tel Aviv verabredet hatte, zu treffen und auch zu besprechen. Und wir haben heute die Chance, dieses nachzuholen auf dem ersten Alumni-Treffen der Israel-Reisenden. Und jemand, der diese Israel-Reisende seit vielen, vielen Jahren begleitet hat, uns auch heute mit seiner Anwesenheit erfreut, stellt sich zunächst einmal selbst vor.
Ich bin Dr. Gili Aron, ich bin der Nahost-Korrespondent der Welt und schreibe seit gut 15 bis 20 Jahren für deutschsprachige Medien aus dem Nahen Osten.
Und du schreibst auch für uns. Wir haben dein drittes Buch über Jerusalem eifrig studiert. Ich glaube, es ist die dritte Auflage jetzt, ne?
Das ist richtig, das ist jetzt die dritte Auflage.
Was macht es, dass im Gegensatz zu vielen anderen Fremdenführern eine Arbeit wie deine auch ein anderes Publikum findet?
Es heißt zwar Fremdenführer, ich habe es absichtlich politischer Führer genannt, denn es geht nicht darum, dass man nur die Gebäude kennenlernt und wo sie sich befinden und was ihre Geschichte ist, sondern wirklich um die politischen Zusammenhänge, die erklären, wie diese Gebäude entstanden, warum sie da stehen, wo sie stehen und welchen internationalen Zweck sie eigentlich erfüllten. Und so geht es eigentlich nicht um Jerusalem als Stadt, sondern um Jerusalem als Idee, die seit Jahrtausenden Politik, Religion, Ideologien und Bewegungen beeinflusst.
Wir haben ja gestern schon einige Gespräche zu diesem Thema gehabt und Menschen, die dort leben, haben auf der Bühne erklärt, es sei schrecklich, dort zu leben. Was bedeutet das für die Identität von Menschen, die dorthin ziehen und die sich mit dieser Situation ständig auseinandersetzen müssen? Wir haben das vielleicht mal in Berlin erlebt, aber so?
Nun, ich glaube, erstmal muss man sagen, es ist Klagen auf hohem Niveau. Und ich glaube, es ist in vielen Hinsichten, ist das Klagen etwas, das eher von einem intellektuellen Verständnis der Lage herrührt, als von der Alltagserfahrung. Diese Dissonanz, glaube ich, die ist sehr schwer zu vermitteln, vor allem Menschen, die in Deutschland sind und noch nie in Israel waren, nämlich, dass der Alltag in Israel nicht nur ein sehr erträglicher, sondern ein sehr genussreicher sein kann und für die meisten Menschen eigentlich auch ist. Und das erzeugt dieses Problem, dass man viele Probleme einfach nicht handhabt, sich ihnen nicht stellt, sie nicht konkret anpackt, weil das Leben dort so gut und so erträglich ist und man denkt, man könne das eigentlich noch auf morgen verschieben. Und so ist das Leid vielleicht eher ein zukunftsgerichtetes Leid als der Ausdruck eines momentanen Leidens oder einer momentanen Pein. Und es liegt auch vielleicht in der Natur der Dinge, dass Menschen, die sich ihr Leben lang mit Problemen befassen, eher die negativen Dinge ausleuchten, weil das letztlich ihre Ausbildung ist. Aber es gibt in Israel natürlich auch viel Positives und ich bin selber hin und her gerissen ständig damit, zwischen den Problemen, die ich sehe, den Problemen, die ich begreife, zwischen den Extrapolationen, die ich anstelle und mir denke, wo geht Israel eigentlich hin, oh weia, und der anderen Sache, wo ich sage, wow, aber im Augenblick geht uns doch so gut und ist es jetzt die Zeit, hier die Zelte abzureißen und woanders hinzuziehen, weil es hier so schlecht werden könnte, da sind, glaube ich, relativ wenig Menschen angekommen.
Wir müssen vielleicht für unsere Zuhörer sagen, du bist, glaube ich, in Haifa geboren, du hast im Militär gedient, wie fast alle, und du hast ihn nicht verweigert, wie viele es in Deutschland getan hätten. Was hat dich damals ermutigt, auch diesen Dienst zu leisten?
Ich wollte diesen Dienst leisten, weil ich der, ich glaube, heute irregeführten Annahme war, dass man ohne Militärdienst in Israel nicht wirklich ankommen kann. Dass er dieser Schmelztiegel ist der israelischen Gesellschaft, das ist eher so eine romantische Sicht gewesen, die, glaube ich, mit der Realität immer weniger zu tun hat, weil immer größere Teile der israelischen Bevölkerung tatsächlich nicht dienen. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass ich große Teile meiner Erfahrung im Militärdienst nicht missen möchte, eben weil das Militär doch noch in der israelischen Gesellschaft ein großer Gleichmacher ist, weil man im Militärdienst zwei Dinge erfährt. Erstens lernt man Menschen kennen und schläft mit ihnen im selben Zelt, mit denen man sonst nie Kontakt hätte. Und das stellt jemand vor eine persönliche Herausforderung und zwingt einen, seinen Horizont erweitern und zu eröffnen für Dinge, für die man vorher einfach nie offen sein muss. Man hat auch nicht Gelegenheit, sich denen zu stellen. Und das Zweite ist, dass man, also wenn ich das mal so sagen darf, ich habe noch nie so gestunken wie in der Grundausbildung im Militär. Ich habe die Grenzen meines eigenen Körpers und meiner eigenen Leidensfähigkeit erfahren. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung fürs Leben, weil ich glaube, man geht daraus gestellt hervor. Und das möchte ich auch nicht missen. Man nimmt andere Sachen nicht so schwer.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass die wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Überleben nicht nur der Rückzug nach Israel bedeutet, sondern auch die Selbsterkenntnis in diesem neuen Land und das Arrangement mit seiner eigenen Zukunft.
Ja gut, die Israelis sind die Meister in einem Konzept, das, glaube ich, noch in Deutschland noch nicht angekommen ist. Und das ist dieses Konzept, ich nenne das die konstruktive Ambiguität. Es ist die Fähigkeit, Dinge auf höchst akribische Weise genauso zu beschreiben und niederzulegen, dass jeder aus dieser Definition verstehen kann, was er braucht. Und das erlaubt es, zusammenzuleben. Jeder kann darauf pochen, er habe seinen Willen durchgesetzt, aber er macht letztlich jeder, was er möchte. Und das ist eine besondere israelische Eigenart, eine besondere israelische Fähigkeit, glaube ich, die wenig andere Gesellschaften an den Tag legen.
Und das ist doch ganz spannend, weil Ambiguität ist eben etwas anderes als Kompromissbereitschaft.
Es ist ähnlich und unterscheidet sich, weil der Kompromiss legt ja jetzt endlich eine Regel nieder, wo jeder sagt, wir halten uns jetzt alles an dieselbe Regel. Und diese Ambiguität sagt, wir gehen jetzt auch diese Regel ein. Aber mein Kompromiss ist, dass ich sie so unscharf formuliere, dass ich das mache, was ich will, und du machst, was du willst. Und das ist eine andere Form von Kompromiss. Es ist auch das Nicht-Aufzwingen des eigenen Willens, aber es ist das weniger Aufgeben der eigenen Art und Weise.
Wir haben auf unserer Reise sehr davon profitiert, nicht nur die Länder zu sehen, nicht nur die Städte zu sehen, sondern mit Menschen wie dir zu reden, die uns, glaube ich, klar gemacht haben, was uns möglicherweise in Deutschland fehlt. Wie kann man diese Fehlstelle mit unserer eigenen Erfahrung hier in Deutschland nicht ausradieren, aber so qualifizieren, dass sie auch für uns hilfreich sein könnte?
Ich glaube, man muss auf dem Weg dahin sein, weil mit mehr als 1 Million Flüchtlingen, die jetzt in Deutschland leben, aus einem anderen Kulturkreis kommen, aus einem anderen Verständnis, das bringt Deutschen erstmals die Probleme nahe, die Israel hat als Staat mit Einwanderern aus mehr als 100 verschiedenen Ländern, dazu noch einer indigenen Bevölkerung von 20% muslimischen Arabern, die mit dem zionistischen jüdischen Ideal nichts am Hut haben. Und wenn man die alle unter einen Hut bringt, dann braucht man diese konstruktive Ambiguität. Deutschland hatte die bislang nicht nötig. Im Gegenteil, Deutsche lieben es ja, Dinge genau auszuklamüsern und genau zu definieren und zu delineieren, um genau zu wissen, worum es geht. Nun, ich glaube, das wird nicht mehr gehen in der deutschen Gesellschaft. Zu einem, weil es hier viele Menschen gibt, wenn man sie dabei haben will und sie nicht ausgrenzen will, dann muss man Dinge umformulieren, lernen, sie anders zu formulieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist man auch in Israel, und das ist eine Fähigkeit, glaube ich, die Israel hat, die Deutschland auch abgeht, ist die Fähigkeit zu sagen, wo sind denn genau die letzten roten Linien, die wir nicht aufgeben in unserer Identität. Und ich glaube, da ist Deutschland auch noch nicht angekommen. Weil wir haben international überhaupt eine Debatte heute zwischen der Idee des Nationalstaates und des globalen Staates, ein Staat seiner Bürger oder ein Staat, der einem Volk gehört. Und diese Debatte ist noch längst nicht zu Ende ausgetragen, die ist noch längst nicht entschieden. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, stehen Deutschland noch einige wichtige Debatten bevor, wie übrigens Israel auch.
Wir haben ja dich erlebt, um unser Gespräch am Schluss wieder die berühmte Klammer zu geben, nicht in Jerusalem, sondern in Tel Aviv. Jerusalem 3000 Jahre alt, auf Steinen gebaut, auf Felsen gebaut. Und Tel Aviv 100 Jahre alt, auf Sand gebaut. Und trotzdem, als wir dich erlebt haben, hat man offensichtlich gefühlt, dass du dich da sehr wohlfühlst. Und du hast uns einen Teil von diesem Wohlfühlelement mitgegeben. Was ist für dich die Kraftquelle in dieser Stadt?
Ich glaube, das ist dieses selbstbewusste Lebensbejahen, das für mich ein Teil war des ursprünglichen Zionismus. Nicht der Zionismus, der in späteren Jahren Überhand gewann und jetzt auch sehr dominant ist, der sagt, Israel ist der letzte Zufluchtsort von Juden in aller Welt, sondern ein Zionismus, der davon träumte, eine Avantgarde der Menschlichkeit zu schaffen, eine Avantgarde der Humanität, in der es geht um Emanzipation, um Gleichstellung, um Gerechtigkeit und eine bessere Gesellschaft. Das ist der Traum, der Tel Aviv unterfüttert und der bis zum heutigen Tag im Prinzip, glaube ich, Teil ist der kulturellen DNA dieser Stadt, dieses Lebensbejahe, das Offene, in dem Araber, Homosexuelle, Andersdenkende, orthodoxe Religiöse alle gemeinsam reinpassen und nur diese Gemeinsamkeit letztlich das ausmacht, was Tel Aviv ist. Das ist, was Tel Aviv für mich so spannend macht.
Genau, du hast uns ja auch in einen solchen orthodoxen Zirkel zumindest in einer kleinen Ansicht hineingeführt. Und du hast diese Menschen kennengelernt, weil ihr zufällig nach einem Parkplatz gesucht habt. Ja. Also diese Zufälligkeiten sind aber doch Teil dann dieser Möglichkeit, auch neue Kontakte über die Grenzen des eigenen Verständnisses hinaus selber schöpfen zu können, oder?
Ganz genau. Und ich glaube, das ist in vielen Hinsichten Tel Aviv besser möglich, weil in Jerusalem leben Menschen tatsächlich auch, sehr viele Menschen, verschiedene Menschen, aber die leben nebeneinander in parallelen Universen, die nur wenig Berührungspunkte haben. Während man in Tel Aviv, glaube ich, ein bisschen unerschrockener miteinander umgeht. Und das ist einer der Vorteile, die ich in Tel Aviv empfinde. Menschen werden nicht so schnell in Schubladen geschoben.
Ich weiß, das ist eine gemeine Frage, aber wenn du dich entscheiden müsstest, Tel Aviv oder Berlin, was wäre deine Wahl?
Ich wäre am liebsten unterwegs.
Das habe ich doch befürchtet. Deshalb kommt am Schluss dann noch eine kleine Frage, die besonders nett, aber auch besonders schwierig ist. Aus unserem Gespräch, glaube ich, hat man deutlich gemerkt, wir könnten noch lange dieses Gespräch fortsetzen. Wir hören an dem Gong, dass dieses nicht möglich ist. Also ist die letzte Frage folgende. Stell dir all die Fragen vor, die ich nicht gestellt habe. Such dir eine davon aus und beantworte sie.
Ich glaube, die schwierigste Frage, die du mir stellen könntest, ist, was werde ich machen, wenn mein Sohn 18 wird und die Wehrpflicht für ihn gilt? Und ich muss darauf ganz ehrlich sagen, ich weiß es heute noch nicht.
Dir, ich danke für das offene Wort und für die fröhliche Präsenz.
Vielen Dank.